Willkommen bei Verhandlungssache, dem Podcast, der Ihr Verhandlungsgeschick auf die nächste Stufe bringt. Hier bei uns geht es nicht nur um Theorie, sondern um echte Verhandlungsstrategien von dem Verhandlungstrainer Daniel Kagel. Seien Sie gespannt, lernen Sie Neues und gewinnen Sie jede Verhandlung. Das ist keine Option, das ist Verhandlungssache.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, lieber Daniel. Ich freue mich auf eine neue Runde mit dir. Wir sprechen über ein spannendes Verhandlungsthema. Schön, dass du dabei bist.
Ein herzliches Hallo.
Daniel, das Thema lautet heute Verhandlung als Karriere-Skill. Ich gehe mal davon aus, du würdest das unterstreichen, dass das tatsächlich ein wichtiger Skill ist.
Ja, sicher. Frag mal einen Zahnarzt, ob du dir die Zähne putzen sollst. Natürlich, richtig, ganz wichtig, völlig klar.
Und da wollen wir heute euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, mit an die Hand nehmen, da einmal durchleiten und mal schauen, ja, was man da alles lernen kann, was man lernen sollte, was man vielleicht schon so ein bisschen mit in die Wiege gelegt bekommen hat. Das wollen wir heute einmal betrachten und ich würde sagen, lieber Daniel, lass uns direkt eintauchen. Kannst du uns mal einen kurzen Überblick darüber geben, warum Verhandlungsfähigkeiten ja gerade auch in der heutigen Zeit, in der heutigen Arbeitswelt ein entscheidender Karriereskill sind und warum das wichtig ist?
Ja gut, die Antwort ist relativ klar, weil der Wettbewerb größer wird. Wir bewegen uns heute auf dem Arbeitsmarkt in einem immer größeren Wettbewerbsumfeld. Wir bewegen uns auch als Unternehmerin, Unternehmer in einem globalen Wettbewerbsumfeld, sodass wir auf der Mikro- wie auf der Makroebene sehr, sehr viel Wettbewerb, sehr viel Konkurrenz, wenn ich das so sagen darf, Marktbegleiter, Marktbegleiterinnen habe, die dazu führen, dass ich durch clevere Verhandlung, durch gute Verhandlung mich eben in vorteilhafte Positionen positionieren bringen kann. Und da sind gute Verhandlungsskills mehr denn je gefragt, ganz klar.
Also würdest du sagen, das war vor 20, 30 Jahren nicht so, dass man das nicht so benötigt hat?
Ah, nicht ganz so. Nicht ganz so. Wenn du siehst, vor 20, 30 Jahren gab es eben noch nicht so viel Wettbewerber, auch auf dem Arbeitsmarkt nicht. Wenn du siehst, wir haben ja heute auch die Möglichkeit, durch sehr starke Transparenz links und rechts zu gucken, was noch alles da ist. Und wenn ich hier gut verhandle, dann habe ich hier einen effektiven Vorteil. Dieser Druck des Verhandelns, der Transparenz, der globalen Transparenz, den hat man vor 30 Jahren ja so noch nicht. Ja, und das hat's heute oder das macht's heute eben auf beiden Seiten schwieriger. Und übrigens, wenn ich verhandle oder wenn wir über Verhandlung reden, dann reden wir nicht nur über Verhandeln seitens des Arbeitnehmers, wir reden ja auch über Verhandlungen seitens des Arbeitgebers. War for Talents. Denk mal da dran, für viele Unternehmen, für viele Vertriebsleiter, Fertigungsleiter, Entwicklungsleiter, Leiterinnen ist es ja unglaublich schwer, heute gutes Personal zu bekommen. Das heißt, Verhandlungsskills sind auf beiden Seiten gefragt.
Ich mache mich jetzt mal sehr unbeliebt bei einer gewissen Generation. Ja, ich darf das ja machen. Ich mache mich jetzt unbeliebt. Wenn ich an meinen Vater oder meinen Großvater beispielsweise denke, die ja logischerweise aus einer anderen Generation kommen, die haben wahrscheinlich oder würden mir diesen Tipp geben, diesen Verhandlungstrick, ein fester Händedruck und schau ihm oder ihr tief in die Augen, dann hast du den Job. Und ich denke, und dann seltsam, so bin ich damals Bankdirektor geworden, genau. Also ist jetzt, wie gesagt, sehr unfair vielleicht, aber das ist so eine gefühlte Wahrheit für mich, dass sich das schon brutal verändert hat, dass dieser Druck auch ganz anders ist, dass man wesentlich mehr Wettbewerb hat, dass sich das extrem geändert hat. Jetzt sehe ich es, glaube ich, ein bisschen dramatischer als du, aber da würde ich gerne nochmal mit dir drüber sprechen und das nochmal draufleuchten. Nimmst du das nicht so krass wahr wie ich jetzt?
Es ist heute einfach so, dass du in allen Bereichen verhandeln musst und dass das in der Vorbereitung anfängt. Du bist in der Vorbereitung, musst du schon stark sein, sonst verlierst du das. Das ist das ist mein Standardspruch. Du erkennst das Pferd, das Gewinnerpferd am Start und du erkennst auch das Verliererpferd am Start. Und das heißt für mich eine Top-Vorbereitung, alles genau durchkalkulieren und da reicht eben ein fester Händedruck und ein Blickkontakt einfach nicht mehr aus. Und das sage ich eben auch immer meinen Teil. Nehmen denn in meinen Trainings, du musst ja davon ausgehen, das vergessen viele, dein Wettbewerber, egal auf der Unternehmens- oder auf der Arbeitnehmer-, auf der Arbeitgeberseite, der ist ja auch gut. Dein Wettbewerber, mit dem du in direktem Konkurrenzverhältnis stehst, der hat eben auch seine Hausaufgaben gemacht. Der bildet sich auch weiter und der ist auch gut. Und das führt dazu, dass wir immer einen Schnaps besser sein müssen als unsere Wettbewerber. Eine Standardfrage, die ich meinen Vertriebsleitern immer mitgebe, ist, wenn ihr eure Mitarbeitenden zum Kunden schickt, dann fragt sie doch vorher und auch mal danach, was wirst du anders machen oder was hast du anders gemacht als der Müller, der gleich nach dir kommt von unserem Wettbewerber, von unserem Marktbegleiter? Und wenn die Antwort lautet, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, dann war das eben ein Durchschnittsgespräch, wo ich am Ende kein Unterscheidungsmerkmal sehe. Beziehungsweise das einzige Unterscheidungsmerkmal ist dann der Preis und davon wollen wir ja genau weg. Und das ist genau das Problem, dass viele eben glauben, dass sie gut sind, aber sich nicht einmal die Frage stellen, mein Bewerberkollege, der eine halbe Stunde später hier auftanzt, macht der irgendwas schlechter als ich? Und oft lautet die Antwort, nee, der macht eigentlich genau dasselbe. Ich arbeite gern mit Menschen zusammen, ich bin belastbar und motiviert. Was sind deine größten Schwächen? Ungeduld und Perfektionismus. Da kann ich nicht so viel essen, wie ich, du weißt schon was. Ja, das ist 0815. Und da bin ich der Meinung, da müssen wir anders sein als die anderen. Und das ist eine Kunst, die wir gerade in der Verhandlung lernen müssen.
Würdest du denn sagen, dass es wirklich ein Skill ist? Jetzt haben wir in unserer Headline steht Karriere-Skill. Oder ist es absolut notwendig? Also sagst du, ich muss verhandeln können, sowohl als Arbeitgeber als auch als Arbeitnehmer, um positiv aufzufallen? Oder sind wir schon an dem Punkt heutzutage, dass ich es machen muss, um nicht negativ aufzufallen?
Ja, natürlich. Aus meiner Sicht ganz klar, du musst heute verhandeln und zwar besser denn je. Viel besser aus besagten Gründen als früher. Du musst heute einfach besser verhandeln können. Da führt kein Weg dran vorbei. Punkt.
Ja, aber würdest du, ich muss ja nochmal nachfragen, würdest du denn sagen, dass der Standard Mensch mittlerweile richtig gut verhandelt und ich da einfach hinkommen muss, um auf dem gleichen Niveau zu sein? Oder falle ich noch positiv auf, wenn ich gut verhandeln kann?
Nein, wenn du gut verhandeln kannst, fällst du positiv auf. Die meisten verhandeln grottenschlecht. Ja, genauso wie die meisten eben auch grottenschlecht verkaufen. Deswegen gibt's ja so Menschen wie mich, weil die meisten, das ja, also grottenschlecht, das klingt natürlich jetzt böse, aber die meisten sind einfach schwach. Und jetzt kommt wieder Dunning-Kruger-Effekt. Die meisten glauben aber, dass sie es sehr gut machen. Sowohl in der Verhandlung als auch im Verkauf. Hier müssen wir natürlich auch mal über die Frage reden, wann fängt Verhandeln an, wann hört Verkaufen auf? Das ist ja fließend. Das ist ja gar nicht so einfach, die Frage zu beantworten. Aber das Problem besteht einfach darin, dass viele Menschen von sich selber glauben, ich bin sehr gut im Verkauf, ich bin auch gut in der Verhandlung. Ja. Und das sind sie eben nicht. Zumindest nicht so gut, wie sie denken. Da ist die Selbstwahrnehmung eben oft eine andere als die Fremdwahrnehmung. Und das sind meistens die, die dann Jobs oder Deals verlieren und dann rausgehen und dann die Schuld iterativ, also immer wiederkehrend woanders suchen. Beim Markt, beim Preis, beim Unternehmen, beim lieben Gott, bei der Zahnfee. Und das ist halt ein Teufelskreis, weil du dich dann eben auch nicht verbesserst.
Jetzt habe ich festgestellt, dass ich über die Jahre, über Generationen hinweg die Verhandlungen entwickelt haben, dass die Menschen wahrscheinlich besser verhandeln, es aber auch wichtiger geworden ist. Würdest du gerne auch für eine kleine Abrüstung plädieren? Ich rede jetzt mal so ein bisschen weiter oder denke ein bisschen weiter. In 80 Jahren sitzen sich zwei Verhandlungsroboter gegenüber, die beide perfekt verhandeln und alles ist super. Wäre es dann nicht fast schöner, auch wenn es dich vielleicht in deinem Job obsolet machen würde, dass keiner richtig verhandeln kann?
Nein, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass das zukünftig weiterhin schwierig wird. Verhandeln hat immer viel mit Menschen zu tun und nicht mit Computern. Deswegen glaube ich auch, wird Verhandeln immer eine Herausforderung sein. Egal, ob du mit deinen Kindern verhandelst oder mit deinem Arbeitgeber. Wo Menschen unterwegs sind, ist Verhandlung unumgänglich. Und wo Menschen unterwegs sind, sind Emotionen unumgänglich, zumindest Stand heute. Und solange Emotionen uns dominieren und das tun, sie, haben wir immer eine Herausforderung in der Verhandlung. Das weiß jeder, der mit Menschen zu tun hat in der Verhandlung. Und da ist Verhandlung unglaublich vielfältig und vielschichtig.
Nehmen wir mal die Rolle des Arbeitnehmers ein. Ich habe ja in meinem Arbeitsleben verschiedene Phasen, die ich durchlaufe. Was würdest du sagen, in welchen Phasen dieser beruflichen Laufbahn sind gute, vielleicht auch ausgezeichnete Verhandlungsfähigkeiten besonders vorteilhaft?
Ja, die Frage ist schwer zu beantworten. Warum? Weil, wenn es um monetäre Vorteile geht, sind natürlich die ersten Jahre so zwischen 20 und 40 sehr, sehr wichtig. Da werden oft Karrieren gemacht. Von daher ist da auf jeden Fall das Thema Verhandeln wichtig. Ich habe immer, egal wo ich angefangen habe, gut verhandelt, habe immer ein Salär rausgeholt, was für mich wichtig war, habe gute Positionen rausgeholt. Aber jetzt kannst du natürlich sagen, ja, und was ist mit nach 40, nach 50, wenn du entsprechende Position hast, wo du an Schaltstellen sitzt, wird da Verhandlung natürlich viel wichtiger, nicht unbedingt für dein privates Salär, aber für die Firmenlenkung, für die Firmensteuerung, für strategische Entscheidungen. Wenn du dann Menschen einstellst, da werden eben andere Verhandlungsskills gefragt. Von daher kann da Verhandeln auch wieder wichtig sein. Also ich bin weit weg davon zu sagen, dass es in gewissen Phasen unumgänglich ist zu verhandeln und in anderen wiederum nicht. Es hängt vielmehr davon ab, in welchem Job du bist und ob du weiterkommen willst. Und manche Menschen, und die kennst du auch, die sterben mit 40 und werden mit 80 begraben, die wollen gar nicht mehr verhandeln, die wollen auch nicht weiterkommen, müssen sie auch gar nicht. Die fliegen jedes Jahr nach Mallorca, die essen in ihrem Lieblingsrestaurant immer dasselbe Essen. Und wenn die sagen, nee, ich will ja gar nicht besser werden, muss ja auch nicht. Warum auch?
Ja, mir fällt wieder auf, oder mir ist aufgefallen, als du das gesagt hast, dass dieser Skill verhandeln ja auch in so vielen Phasen des Lebens, jetzt auch mal losgelöst von der Gehaltsverhandlung, losgelöst von ich möchte den und den Job haben, mir extreme Vorteile bringen kann, jetzt auch mal außerhalb der Berufsbubble irgendwie, ne? Also würdest du das unterschreiben?
Das ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen. Die meisten sehen Verhandeln ja immer nur im Kontext der Gehaltsverhandlung oder sonstiges. Und das macht für mich einen minimalen Prozentsatz aus. Die wichtigste Verhandlung ist und bleibt die Verhandlung mit dir selbst. Nehme ich jetzt ab? Trinke ich jetzt noch ein Bier? Esse ich jetzt noch einen Cheeseburger oder nicht? Das sind jedes Mal Verhandlungen, die du mit dir führst. Und ich kann dir sagen, das sind meistens Verhandlungen, die du verlierst. Warum? Weil der Short-Term Return eben größer als der Long-Term Return. Und wir Menschen sind leider so gepolt, dass wir kurzfristige Belohnungen vorziehen, bevor wir langfristige Belohnungen bekommen. Und das sind jedes Mal Verhandlungen, die du mit dir selber führst. Und das weiß jeder, der bewusst durchs Leben geht.
Jetzt hast du ja schon extrem viele Leute gecoacht, ne? Und die kamen dann von unterschiedlichen Niveaus wahrscheinlich zu dir, ne? Was die Fähigkeit des Verhandelns angeht. Hast du da mal Feedback bekommen, wie die wahrgenommen werden, wann so eine Veränderung wahrgenommen wird überhaupt?
Ja, also ich muss gerade schmunzeln, weil ich gerade gestern einen Call hatte von zwei Damen, die in einer sehr schwierigen Verhandlungssituation sind einem großen Drogeriemarkt. Und wer den Markt kennt, der weiß, dass da schon Einkäufer sitzen, das sind Profis. Und die beiden Damen werden von mir gecoacht und die haben jetzt zum ersten Mal auch ein bisschen Gegenwind gegeben und haben gesagt, nein, das können wir eben nicht machen, immer interessensbasiert, aber die haben schon ordentlich Gegenwind dem Einkäufer gegeben und das war er überhaupt nicht gewöhnt. Und das hat Spaß gemacht, da zu beobachten, wie die beiden Damen damit umgehen und wie sie selber auch überrascht waren, gesagt haben, Mensch, das kann ja richtig funktionieren, das ist ja, das konsterniert ein Gegenüber ja manchmal und das kann ja auch zu ganz anderen Ergebnissen führen. Also das macht schon Spaß, wenn ich dann, das habe ich sehr häufig, wenn ich teilnehme, habe, die sagen, das funktioniert. Es funktioniert tatsächlich. Das ist ja, ich bin ja sogar so weit, pass auf, jetzt wird es überheblich, es ist sogar so weit, dass ich meinen Kunden zum Teil anbiete, mein Training kostenlos zu machen, komplett kostenneutral. Das heißt also, die zahlen nichts, nicht mal die Reisekosten, aber ich möchte dafür im Gegenzug dann am Delta der Verhandlungserfolge zukünftig beteiligt werden. So sehr bin ich davon überzeugt, dass meine Verhandlungstechniken funktionieren. Nicht nur, weil ich sie selber anwende, sondern weil ich ganz vielen Kunden auch gesagt bekomme, dass es funktioniert und weil ich die Ergebnisse sehe. Und bisher hat sich leider noch kein Kunde darauf eingelassen, aber hier an der Stelle sei auch mal Werbung gemacht, dass ich dazu durchaus bereit bin und wer Interesse hat, soll sich gerne melden.
Gibt es denn, würdest du denn sagen, dass es auch so Quick Wins gibt? Also dass man, jetzt hast du dieses Beispiel von diesen beiden Damen genannt, dass man sofort so einen kleinen Erfolg auch hat, wenn man sagt, okay, ich möchte in diesen Verhandlungsskill erlernen, ist das, glaube ich, ja wichtig, dass man schnell auch mal merkt, oh, das funktioniert. Gibt's das häufiger oder ist das jetzt so ein Beispiel, was du rausgepickt hast?
Nein, also in der Verhandlung habe ich das ganz häufig. Ich habe ganz viele Teilnehmende, die mich Wochen später auch über LinkedIn oder Insta anschreiben und sagen, hat gut funktioniert, vielen Dank. Ich sage natürlich auch mal bewusst, halt mich im Loop. Bei Verhandlungscoachings, jetzt wie bei den beiden Damen, wo ich ein Coaching-Mandat habe, sind wir natürlich sowieso regelmäßig in Kontakt. Aber ich habe gerade beim Verhandlungstraining ganz, ganz häufig die größten Quick-Wins, anders als im Verkaufstraining, wo dann langfristig gesagt wird, ja Mensch, das ist jetzt besser, wenn ich mehr Fragen stelle und so. Das ist ja auch gut so. Aber in der Verhandlung hast du aus meiner Sicht, ähnlich wie in der Kaltakquise, die größten Quick-Wins, die mir am besten gefallen.
Ich stelle mir jetzt vor, als Arbeitgeber, ne, ich habe jetzt eine Sales-Truppe oder einen Mitarbeiter und eine Führungsebene und ja, beobachte die, sehe die. Was mich mal interessieren würde, wie kommen denn die Entscheider, die dich buchen, an diesen Punkt, dass die sagen, da möchte ich jetzt was machen. Ich möchte, dass meine Führungstruppe irgendwie, also ich glaube, du wachst ja nicht morgens auf und sagst so, Verhandlungen, das müssen die jetzt alle nochmal, müssen eine Schippe drauflegen. Wie passiert sowas?
Also da kann ich dir ganz klar sagen, das ist fast immer derselbe Mechanismus, der dahinter liegt. Die Vertriebsleiter, Geschäftsführer wachen eines Morgens auf, haben eine Preisverhandlung mit einem Profi auf der Gegenseite, werden bis auf die Unterhose ausgezogen, gehen nach Hause, haben kaum noch Deckungsbeitrag an dem Deal, gucken sich in die Augen und sagen, eigentlich lohnt sich das Geschäft nicht mehr. Und eigentlich hat uns dieser Profi da auf der Gegenseite gerade komplett nackt gemacht. Da müssen wir was tun. Und das ist genau das, was mir oft geschildert wird. Wir haben es mit top trainierten Profis auf der Gegenseite zu tun, egal ob Einkauf oder Verkauf. Und wir müssen hier aufrüsten. Was unser Methodenkoffer betrifft, wir müssen hier methodisch deutlich besser werden. Ein Wermutstropfen ist dabei, dass der Geschäftsführer oder der Vertriebsleiter ganz oft zu mir sagt, ich mache das schon ganz gut, aber meine Mannschaft muss das jetzt mal lernen. Und da muss ich mal schmunzeln, weil ich ganz oft feststelle, der Vertriebsleiter hat auch so seine Fehlerchen und der kann da auch noch eine ganz schöne Schippe draufpacken.
Spannend, ja. Aber schade, dass das nicht vorher passiert, ne? Dass man erst lernen durch Schmerz, dass erst diese krachende Niederlage entstehen muss, ne?
Ja, das ist so. Das ist so. Das ist meistens erst durch eine Niederlage oder durch einen richtig fiesen Dämpfer oder einen verlorenen Deal entscheiden sich Menschen dann erst in die Handlung zu kommen. Aber das ist bei uns Menschen ja sehr häufig der Fall, dass wir erst über Schmerz, über Druck, über Angst, über Stress in die Handlung kommen.
Und dann kommt der Anruf, ne? Da wird das Daniel Kagel-Symbol in den Himmel gejagt. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Hilfe. Und dann kommst du angeeilt. Kannst du uns da mal erzählen, wie macht man eine Bestandsaufnahme? Wie läuft's dann?
Ja gut, also was der größte Fehler ist, den viele Unternehmen machen und auch viele Teilnehmende, die glauben, 2 Tage Druckbetankung hilft. Ja, ich sage immer so ganz nonchalant, 83% aller Deals entstehen vor der Preisverhandlung. Das heißt also, der Tag der Preisverhandlung ist zwar wichtig, aber er ist gar nicht so relevant. Viel relevanter ist das, was vorher passiert. In der Beziehungsaufbauphase, in der Bedarfsanalysephase, da passieren doch die Fehler, weil da die Verkäuferinnen und Verkäufer eben pauschal über sich reden, permanent ihre eigenen Ideen nach vorne holen, anstatt einfach mal den Kunden kennenzulernen. Und das ist etwas, was ich vielen, vielen vorwerfe und sage, wir können gerne Training machen, ich komme gerne für gutes Geld zu Ihnen und trainiere, aber ich glaube, wir sollten uns erstmal angucken, was passiert vorher und vor allem, wenn wir dann eine Trainingsmaßnahme machen, wie machen wir dann weiter? Weil 2 Tage Druckbetankung, du musst ja so vorstellen, wie so ein Eimer, mit dem ich mit einem Feuerwehrschlauch Wasser reinballer, mit 6-7 Druck Bar, dann... Das kann ich 10 Minuten lang machen, der Eimer ist danach trotzdem leer. Das macht also keinen Sinn. Das heißt, danach Coaching-Maßnahmen, Refresher-Maßnahmen nach 3, 4, 5, 6 Monaten, das macht Sinn, weil nur so behalten wir Inhalte und nur so setzen wir dann Inhalte auch peu à peu um.
Jetzt sag mal ganz ehrlich, haben die Leute Bock darauf am ersten Tag? Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie der Lehrer kommt in die Klasse und sagt, wir machen heute einen Ausflug zum, Kunsthistorischen Museum. Und man denkt zum ersten Moment, oh, na gut, kann ich vielleicht ein bisschen abchillen, letzte Reihe, ne? Sag mal, wie ist das bei dir, wenn du da hinkommst?
Also bei Inhouse-Trainings ist es ja wohl so, bei offenen Trainings natürlich nicht. Offene Trainings bedeutet, dass ich ein offenes Training für jedermann anbiete, was übrigens jetzt in 2024 im Juni auch der Fall sein wird. Aber bei Inhouse-Trainings hast du ganz oft den Fall, dass viele Teilnehmende am Anfang sehr, sehr skeptisch sind, Ressentiments haben. Und das wird leider noch beschleunigt, wenn sie den Stuhlkreis dann sehen, in den sie reinkommen, ja, dann kriegen sie, und das wird dann spätestens komplementiert bei der Vorstellungsrunde, die bei mir aber etwas anders abläuft, möchte ich dazu sagen. Aber das sind Griss und die Maus und das ist für mich völlig in Ordnung. Ich bekomme am Ende der 1 oder 2 Tage dann meistens das Feedback, Daniel, am Anfang hatte ich nicht so Bock, aber es war echt richtig, richtig gut. Und das ist für mich völlig in Ordnung, wenn die am Anfang skeptisch sind. Im Gegenteil, ich finde das sogar klasse. Warum? Weil die Erwartungshaltung dann niedrig ist und um es mit Eckart von Hirschhausen zu sagen, Glück ist ja nichts anderes als die Differenz zwischen deiner Erwartungshaltung und der Realität. Und wenn dieses Delta positiv ist, dann sind die Teilnehmenden begeistert und dann werde ich weiterempfohlen.
Ja, Glück ist gleich Erwartung minus Realität. Das merken wir uns, das ist gut.
Stammt leider nicht von mir, stammt von Eckart von Hirschhausen, fand ich aber gut, habe ich mir gemerkt.
Heißt, man braucht immer so einen Vorboten, der sagt, da kommt einer, der ist richtig scheiße. Und dann kommst du und bist genau, okay.
Genau, theoretisch ja, genau. Du müsstest eigentlich irgendwie so einen Souffleur haben, der einfach in die Mannschaft geht und sagt, der Kagel kann nichts. Die Kunst besteht natürlich darin, dass wenn du groß angekündigt wirst und dann noch überperformst, ja, dann ist das richtig klasse. Und das erlebe ich eben auch und das macht dann richtig Spaß. Ja.
Ich habe auch noch so einen schlauen Satz dazu. Under promise and over deliver. Finde ich auch cool, aber passt nicht ganz, aber ich muss loswerden trotzdem.
Jetzt hast du mich angetriggert. Da bin ich ja ein ganz großer Gegner davon, Under Promise, Over Deliver. Ja, das ist jetzt im Widerspruch zu dem, was wir gerade eben gesagt haben, aber da gibt's ganz interessante Studien, die eben zeigen, wenn du vorher pessimistisch bist und Under Promise machst und sagst, ja, weiß ich nicht, ob das was wird, dann wirst du in der Wahrnehmung deines Kunden schwächer wahrgenommen, selbst wenn das Projekt gegen die Wand fährt, als der Optimist, der von Anfang an gesagt hat, wir schaffen das. Das ist auch ganz logisch. Warum? Weil der Optimist, dem glaubt man eben, dass er es kann, dass er von Anfang an dran geglaubt hat. Wenn der es nicht geschafft hat, wenn bei dem das Projekt gegen die Wand gefahren ist, dann schafft's keiner. Das heißt also, ich kann nur dringend an alle Menschen da draußen appellieren. Hört auf mit diesem Ball flach spielen und hoch gewinnen. Under promise, over deliver. Geht hin mit einem gesunden Selbstoptimismus und strahlt Optimismus aus. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass ihr auch dran glaubt. Wenn du mich jetzt fragst, Daniel, kannst du das Training auch auf Koreanisch führen? Dann muss ich dir ganz klar sagen, nein, da hilft der beste Optimismus nichts. Ja, ist natürlich Käse. Aber grundsätzlich bin ich immer beim Optimisten und sage, das kriegen wir hin. Und das zeigt mir auch die Performance von meinen Kunden. Das läuft einfach viel, viel besser.
Da wollte ich einmal einen klugen Spruch raushauen. Links, rechts. Um die Ohren geflogen, lasse ich lieber. Daniel, stellen wir uns mal so eine Musterfirma vor. Ne? Mittelständisches Unternehmen mit 60 Mitarbeitern, sage ich jetzt mal. Ne? Mit verschiedenen Abteilungen. Es gibt 3-4 Leute in der Buchhaltung. Es gibt 5-6 Einkäufer. Es gibt eine Grafikabteilung etc. pp. Ne? Und der Geschäftsführer wacht jetzt eines Tages auf und sagt, Verhandlungstraining, der heilige Gral. Von diesen 60 Leuten, unterschiedliche Abteilungen, wer sagst du, muss zu dir ins Training?
Alle.
Ich wusste es.
Jetzt sagen sich die Hörerinnen und Hörer natürlich, ja, ist klar, der Mann ist Trainer, verdient sein Geld damit. Das kann ich nachvollziehen. Aber ich erkläre dir das. Was passiert in der Realität? In der Realität wird fast immer nur eine Abteilung trainiert. Weißt du welche?
Verkauf.
Der Verkauf. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, im Einkauf liegt der Gewinn. Die Einkäufer müssen fitter gemacht werden in der Verhandlung. Die Verkäufer natürlich auch, aber auch Projektleiter, Programmmanager, auch Entwickler, auch die können verhandeln lernen, sollen verhandeln lernen, auch für die ist es wichtig. Also ich bin der Meinung, dass du, selbst wenn du am Empfang sitzt und mit Menschen zu tun hast, gerade da, auch da helfen dir Verhandlungsskills. Also ich glaube, dass jeder im Unternehmen, jede davon profitieren kann, in der Verhandlung besser zu sein. Ein Nachsatz noch. Ich, zum Beispiel anders jetzt als Kommunikationstrainings oder gerade Verkaufstrainings, erlebe ich bei Verhandlungstrainings ganz oft ein positives Mindset. Das heißt, dass viele Teilnehmende sagen, oh cool, da freue ich mich drauf, da habe ich irgendwie Bock drauf, weil da kann ich zu Hause dann auch besser verhandeln. Ne? Hier erleben wir wieder einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Bei Männern ist es eher positiv, Frauen sind da nicht so happy mit Verhandeln, das mögen viele Frauen nicht ganz so. Aber en gros kann ich sagen, dass viele schon richtig Bock haben aufs Verhandlungstraining. Das gilt leider, wie ich eben schon gesagt habe, für viele Trainings leider nicht so.
Die Person vorne am Empfang, Mann oder Frau sitzt da, du sagst, sollte auch auf jeden Fall mit in das Seminar kommen. Mit in deinen, den Skill auch lernen. Nehmen wir mal dieses Beispiel. Das ist jetzt für mich nicht so, dass, also ich sage jetzt, jemand in der Buchhaltung finde ich noch krasser, da würde ich gerne gleich drauf eingehen, aber fangen wir mal mit einer Person an, die am Empfang sitzt. Warum sagst du, ist es da beispielsweise auch wichtig, dass Thema Verhandlung gelernt wird?
Naja, also als Empfangsdame oder als Empfangsherr hast du ja auch oft die Situation, dass du Menschen dort hast, die zum Beispiel ihren Frust abladen wollen, die sich beschweren wollen. Da kannst du schon mal anfangen zu fahren. Du hast Menschen, die durchgestellt worden werden wollen an Personen, an die du nicht durchstellen darfst. Jetzt hast du natürlich zwei Möglichkeiten. Du kannst hingehen und sagen, nein, nein, der Computer sagt nein. Damit frustrierst du aber deine Kunden oder potenzielle Menschen, die bei dir anrufen. Oder du machst das eben viel charmanter. Hier ist wieder die Grenze zwischen Verkaufen und Verhandeln fließend. Aber ich wünschte mir, dass viele Empfangsmenschen deutlich besser im Verkaufen und in der Verhandlung wären, damit sie mir auf eine charmante, wertschätzende Art und Weise Dinge klar machen, die mir Menschen ganz oft auf eine sehr uncharmante Art und Weise klar machen. Ja, und das gilt ja nicht nur am Telefon, das gilt auch, wenn Menschen kommen, wenn Menschen ihren Personalausweis vergessen haben, sie aber durch die Sicherheitsschleuse kommen können, nur wenn sie ihren Personalausweis dabei haben oder wenn sie Unterlagen verloren haben. Wenn sie warten müssen, ja, da gibt's für mich ganz, ganz viele Situationen im Empfang, wo Menschen verhandeln oder auch verkaufen. Und das können viele nicht. Manche können es auch sehr gut. Ja, gerade Damen sind da ganz oft sehr, sehr charmant, aber ich glaube, da können wir alle besser werden. Da kann jeder was lernen.
Dann möchte ich nochmal so ein Extrembeispiel rauspicken. Also jetzt, dann sagen wir mal, wie heißt das, Facility Manager ist jetzt neudeutsch, ne? Person, die für das Gebäude zuständig ist, ne? Hausmeister, Hausmeisterin. Auch diese Person, würdest du sagen, muss mit in das Seminar kommen?
Ja, natürlich. Natürlich. Ich hatte eine Situation, wo mir der Facility Manager, also der Hausmeister, gesagt hat, damals war ich noch Angestellter, den Tisch, den Sie da bekommen, den können wir da nicht hinstellen. Da sag ich, wieso nicht? Ja, aber das nicht geht. Das passt von der Größe nicht, passt von der Kabelführung nicht, das geht so nicht. Ne? So, was macht so ein Typ wie ich? Jemand, der sehr wettbewerbsorientiert ist, der geht jetzt auf Krawall, ne? Auf Gegenbeispielsortierer. Ich gehe jetzt dagegen und sage, nein, nein, das glaube ich nicht, das akzeptiere ich nicht. Und dann bin ich auf Krawall gebürstet. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, Daniel, jetzt bist du auf Krawall gebürstet, der Fehler liegt bei dir. Nein, ich sage, der Fehler liegt bei der Art und Weise, wie der Hausmeister mir klar macht, dass das, was ich möchte, nicht machbar ist. Und das genau ist eine klassische Verhandlungssituation. Ja, ich muss Menschen klar machen, dass das, was sie wollen, nicht möglich ist. Und das kannst du eben auf ganz unterschiedliche Art und Weisen machen. Das Ergebnis ist vielleicht den beiden dasselbe. Zumindest faktisch, aber emotional ist es nicht das Gleiche. Ich mag Menschen, die mir charmant auf eine sehr, sehr wertschätzende Art und Weise klar machen, dass ich das, was ich möchte, nicht bekommen kann. Und ich sag dir was, ich bin viel offener gegenüber Menschen zu Kompromissen, zu Zwischenlösungen, wenn mir jemand wohlgesonnen ist, wenn ich jemanden mag, wenn ich jemanden empathisch finde, wenn ich Sympathie empfinde, dann bin ich ja viel, viel offener gegenüber möglichen Lösungen, als wenn da ein Arsch vor mir sitzt. Weil wenn da ein Arsch vor mir sitzt und sagt, das geht so nicht, ja, was glaubst du, wie ich dann reagiere? Dann werde ich pampig. Und dann passiert eben genau das, was häufig in Firmen passiert. Dann wende ich mich an den nächsten Vorgesetzten mit einer fetten E-Mail in CC seinen Vorgesetzten oder ihren Vorgesetzten. Und dann geht's ab. Und dann wollen wir mal sehen, wer das Ding am Ende gewinnt. Und hättest du von Anfang an vernünftig verkauft, verhandelt, dann hätte es gar nicht so weit kommen müssen.
Gutes deutsches Verhalten. Erstmal einen Beschwerdebrief zu schreiben. Erstmal einen Beschwerdebrief raushauen, einen Leserbrief rausdonnern. Jetzt sag doch endlich mal, was jeden hier interessiert, was ist denn passiert jetzt mit dem Tisch?
Naja, das kann ich dir sagen. Ich habe den Tisch bekommen, aber ich habe ihn tatsächlich, du weißt, das Wort mag ich nicht, tatsächlich anders stellen müssen. Das heißt, wir hatten hier ein Win-Win. Ich habe meinen Tisch bekommen, aber er hat quasi den Lageplan durchgesetzt. Ja, und das betraf noch ein paar andere Sachen, auch Stuhl und das über Armlehnen bis hin zum Sideboard. Das war also eine recht komplexe Verhandlung. Aber das hat gut funktioniert am Ende des Tages.
Jetzt hast du gesagt, dass du mit Menschen oder kompromissbereiter bist, mit Menschen, die eine gewisse Sympathie, Empathie ausstrahlen. Erinnert mich ein bisschen an den wahrscheinlich meist zitiertesten Mann hier in unserem Podcast, Daniel Kahnemann, der ja diese Theorie aufgestellt hat, dass wir reduzieren, Fragen reduzieren. Also ist Angela Merkel eine tolle Politikerin? Reduzieren wir auf die Frage, ist die mir sympathisch? Ja oder nein? Ne? Und diese Frage beantworten wir dann und sagen dann, oder ist aber auch eine, oder sie ist eine tolle Politikerin oder eben nicht. Da stellt sich mir die Frage, kann man das lernen? Ist das ein Teil deines Trainings, Empathie zu lernen, Empathie vielleicht zu suggerieren? Kann ich empathisch wirken, auch wenn ich nicht empathisch bin?
Ja, also das ist eine ganz spannende Frage, die du stellst. Empathie gibt's nicht im App Store, so viel steht fest. Fakt ist, du kannst professionelle Empathie, ich nenne das auch taktische Liebe oder professionelle Liebe, kannst du schon lernen. Und das sind ja ganz simple Sachen wie zuhören, quittieren, also nicken oder Bestätigungslaute abgeben. Und das ist etwas, was für mich unumgänglich ist im zwischenmenschlichen Umgang und gerade in der Verhandlung. Und genau das machen viele eben nicht. Viele glauben, sie machen es, sie tun es aber nicht. Es sei denn, du bist als ein sehr beziehungsorientierter Verhandler. Wir unterscheiden unter anderem in beziehungsorientierte Verhandler oder ergebnisorientierte Verhandler. Und die ergebnisorientierten Verhandler sind halt steinhart. Die interessiert nur das Ergebnis. Klassisch bei Einmalverhandlungen macht das durchaus Sinn. Die beziehungsorientierten Verhandler, die legen sehr stark auf Beziehung, auf Empathie. Aber du kannst dir vorstellen, welchen Nachteil die haben. Die machen das meistens zu Lasten des Ergebnisses. Und die Kunst besteht hierin, hart in der Sache zu sein und weich zum Menschen. Das heißt also viel Empathie, viel Beziehung aufbauen und dadurch Zugeständnisse erwirken, aber gleichzeitig in deinem Ergebnis, in einer Ergebnisfokussierung knallhart zu sein.
Also gibt es irgendwie so eine Pille, die ich nehmen kann für Empathie? Gibt's nicht, ja?
Nein, gibt's nicht. Und du kannst es aber trainieren. Und das Problem ist das Bewusstmachen. Die meisten glauben, dass sie empathisch sind. Sie sind es aber nicht in dem Maße. Wir sind nur in ein, zwei Dingen im Leben wirklich überdurchschnittlich. Und Empathie können wir froh sein, wenn wir da im Durchschnitt mitschwimmen. Es gibt natürlich empathische Menschen. Aber aus meiner Erfahrung sind diese sehr, sehr empathischen Menschen nicht immer die besten Verhandler. Weil die eben eines ganz klar scheuen, nämlich
Konflikt.
Den Konflikt. Und als Verhandlungsführer musst du ja Konflikte durchaus mögen. Wenn du jemand bist, der Konflikte hasst, weil er harmonieorientiert ist, ist das nicht immer das beste Vorzeichen für jede Verhandlung. Das heißt also, Konflikte oder auch den Abbruch einer Verhandlung, das musst du schon abkönnen. Wichtig ist, dass du halt Brücken baust und dass du mit maximaler Empathie daran gehst. Gerade Menschen wie ich, die sehr wettbewerbsorientiert sind, die auch durchaus mal ein Arschloch sein können, für die ist es ja unumgänglich, dem Gegenüber zu zeigen, dass sie wichtig sind, dass ich das Geschäft trotzdem haben möchte, dass mir der Partner strategisch wichtig ist. Das ist so unumgänglich. Ansonsten sagt der Einkäufer oder mein Gegenüber, nee, das war's, mit so einem Idioten möchte ich nicht mehr verhandeln. Und hier von unseren Hörerinnen und Hörern darf sich jeder mal selber die Frage stellen, wie oft hast du denn schon einen guten Deal sausen lassen, weil du einfach gesagt hast, ne, jetzt auch nicht mehr, mit dir nicht, mit dir schon dreimal nicht, da zahle ich lieber mehr, bevor ich mit dir den Deal mache. Und das machen viele, es machen übrigens auch viele Einkäufer den Fehler, dass sie den Exit wählen, weil sie sich von der arroganten Art des Verkäufers über den Tisch gezogen fühlen. Da lassen sie lieber einen guten Deal liegen. Da siehst du mal, wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen in der Verhandlung sind. Mhm.
Kenne ich auch. Also ich, vor allen Dingen bei mir ist immer so das Problem, dass ich sogar an Personen, also dass das auf die Marke ausstrahlt. Also es gibt mehrere Restaurants hier aus unserer Stadt, in die ich nicht mehr gehe. Ne? Stichwort, die sind für mich gestorben, so heißt das bei uns in der Familie. Ne? Also da weiß jeder, da geht Nils nicht mehr hin, weil ich da schlecht behandelt wurde. Das ist ein dämliches Verhalten, ne? Aber da habe ich irgendwie einen Knacks. Und da ist ein schlechter Mitarbeiter, eine schlechte Mitarbeiterin, es schadet sogar dann dem kompletten Unternehmen. Ich einfach sage, gehe ich nicht mehr hin, will ich nicht mehr.
Ja, ich möchte mal ein Beispiel geben. Ich weiß gar nicht, ob wir es in einer früheren Podcast-Folge schon mal besprochen haben, aber ich nenne das immer die Teufelsverhandlung. Das ist ganz spannend zu sehen. Nehmen wir mal an, Nils, wir beide, wir müssen verhandeln. Und jetzt hat mir der liebe Gott 10 € in die Hand gedrückt. Ja, und sagt, teil die mit Nils. Und wenn ihr euch einig werdet, dann kriegt jeder das, was er verdient oder jeder das, was er verhandelt hat. Entschuldigung, jeder das, was er verhandelt hat. Und wenn ihr euch nicht einigt, gehen die 10 € wieder zurück zum lieben Gott. Jetzt habe ich die 10 € in der Tasche und ich biete dir 50 Cent an. So, und das mache ich jetzt auch relativ überheblich, indem ich sage, nimm die 50 Cent oder lass es bleiben. So, was glaubst du, was machen 99% meiner Teilnehmenden in meinen Seminaren?
Nee, dann nicht.
Ja, dann nicht. Behalt deine scheiß 50 Cent, beziehungsweise gib die 10 € wieder zurück an lieben Gott, ne, bevor ich hier nur 50 Cent bekomme, weil sie das so unfair und so ungerecht finden. So, und das zeigt wieder, wie herrlich emotional wir in Verhandlungen sind. Du hättest dir 50 Cent haben können, geschenkt, für Umme. Aber das Wissen, dass ich mit 9,50 € herausgehe, das ist so unfair, so ungerecht, dass du lieber sagst, nee, das möchte ich nicht. Dann möchte ich lieber gar nichts haben. Wir sind unglaublich emotional.
Schwierig, diese Emotionen in den Griff zu bekommen, diese Emotionen zu trainieren. Also ich erwische mich immer wieder dabei, ne, wenn wir miteinander sprechen, dass ich denke, ah, also ich bin immer so dieses Negativbeispiel, von dem du immer sprichst. Also so soll es nicht machen. Ich denke mir so im stillen Kämmerlein, oh, gut, das hat er gerade von, wie so im Flugzeug, die Leute in diesen kurzen Videos, die Dinge falsch machen. So öffnen sie bitte nicht ihre Schwimmweste. Das bin ich hier bei dir, ne? Und was ich auch immer dieses, ich weiß nicht, ob das euch, liebe Hörerinnen, auch so geht, dass ich so zurückblicke und denke, scheiße, da hast du in dieser Situation, hättest du das mal gewusst. Weißt du, wie ich meine? Also so die alle Verhandlungen der letzten 3 Jahre schießen mir dann durch den Kopf und ich denke dann, ah, scheiße, hättest du doch so und so machen müssen, hättest du das da korrigieren müssen. So ein bisschen als wenn man geblitzt wird und danach langsamer fährt. So dieses Gefühl kommt dann in mir auf.
Ja. Du weißt ja, wann wir am spontansten sind, ne? 10 Minuten später.
Ja, aber das müsste eigentlich halt diesen Impuls auslösen, zu sagen, ich muss halt jetzt was ändern. Weil die nächste Situation ist halt in 2 Wochen und dann denke ich mir in 2 Wochen und einem Tag wieder scheiße.
Genau so ist es, aber das ist ja eben genau das Problem mit dem Delayed Return. Ja, die sofortige Belohnung wartet eben nicht auf dich. Die Leute lesen jetzt nichts, weil sie wissen, ich habe erst in 2 Wochen meine nächste Verhandlungssituation. Deswegen sagen sie heute nicht. Dann fangen die an, 4 Stunden vorher sich mal mit Verhandlungsthemen zu beschäftigen, weil sie wissen, in 4 Stunden haben sie eine Verhandlung. Das ist aber schon zu spät. Ne? Das heißt, wenn du dich mit Verhandeln, mit Verkaufen beschäftigst, dann mach das jetzt, mach das heute, ist wie mit dem Abnehmen. Wenn du deine Plauze loswerden willst, dann fange heute damit an und nicht morgen. Jetzt ist der beste Moment dafür. Und nicht erst im Sommer oder im Frühling, wenn Schwimmbadwetter ist. Fange jetzt damit an. Und das machen viele.
Sagen die Leute denn, die so einen Verhandlungsskill bei dir lernen, dass sie es auch sofort merken, oder ist das so ein weicheres Merken? Also ist das so, dass man dann zurückblickt und sagt, im letzten Jahr, Moment mal, da lief ja irgendwie alles gut. Was hat sich denn verändert? Ach, ich habe ja Verhandlungstraining gemacht die letzten 3 Jahre. Könnte das daran liegen? Oder ist es so, dass die aus einer Verhandlung rausgehen und sagen, buja, jetzt so, ich hab's gemerkt. Das, also, weißt du, wie ich meine?
Ja, also einige sagen schon, ja, ganz klar, das lag am Training. Aber eins darfst du ja nicht vergessen. Der Erfolg hat viele Väter. Das heißt, wenn die ein Training gemacht haben und danach erfolgreicher sind, dann schreiben sie es primär erstmal wem zu? Sich selbst. Sich selbst und ihre eigenen Reflexionen, dem eigenen Können. Das heißt, hinzugehen und sagen, ja, das basiert auf dem Buch, was ich gelesen habe oder auf dem Training oder auf dem Input meines Vorgesetzten, meines Coaches, das fällt vielen Menschen schwer. Es ist halt viel schöner zu sagen, ich war das, ich habe das erreicht und zwar ganz alleine. Manche gehen hin und sagen, ja, klar, das habe ich durch das Training erreicht, aber das passiert eben nicht immer. Mein Ziel, es ist mir völlig egal, warum die Leute besser werden. Wichtig ist, dass sie besser werden. Und deswegen ist eines meiner Kernziele, Menschen im Training in die Reflexion zu bringen, in die Bewusstheit, damit sie endlich mal anfangen, bewusst Dinge zu steuern und zu verändern.
Heißt aber auch, dass du für dich selber im Vertrieb ja auch nicht das leichteste Produkt hast, ne? Also Verhandlungstraining selber zu verkaufen, wenn wir feststellen, die Person, die dich bucht, merkt manchmal gar nicht, dass sie jemanden braucht und der Erfolg ist nicht sofort messbar oder dir zuzuschreiben. Also das macht's ja auch nicht einfach, ne?
Naja, doch. Also das Verkaufen an sich ist gar nicht so sehr das Problem. Das ist eine zweigeteilte Frage, die du stellst. Die erste Frage ist relativ einfach. Menschen erkennen einen Need. Wenn ich eine Plauze bekomme, erkenne ich den Need, ich muss was tun, ich brauche einen Coach, ich brauche jemanden, der mir hilft beim Abnehmen. Der Need ist da. Das heißt, der Anfangsimpuls, der kommt schon aus den Unternehmen und der ist groß und der macht mir das Verkaufen oft einfach. Dass danach die Bewusstheit, ja, ich bin deswegen erfolgreich, weil ich hier an die Hand genommen wurde. Das ist etwas, was sehr oft schwierig ist, also Thema Nachhaltigkeit von Trainingsmaßnahmen. Viele Unternehmen gehen hin und sagen, das Training hat nichts gebracht. Warum? Weil sie es nicht messen können. Die Messbarkeit meiner Dienstleistung ist eben äußerst schwer. Und deswegen gehe ich hin und habe ganz spezielle Tools, wie ich messen kann. Das ist natürlich auch alles weich, weil du kannst Erfolg nicht 100% messen einer Trainingsmaßnahme, aber du kannst zumindest nah rankommen. Und das ist das Kernproblem. Wie messe ich Erfolg einer Trainingsmaßnahme? Weil kaum ein Mitarbeitender sagt, ach guck mal, ich rede jetzt viel sauberer. Ach guck mal, ich bin viel bewusster. Ach guck mal, ich lasse den Kunden mehr reden. Ach guck mal, ich bin in der Verhandlung auch durchaus besser geworden. Das kannst du nicht immer 100% messen und du kannst auch nicht immer 100% der Trainingsmaßnahme zuschreiben. Also das danach gelagerte Thema ist für uns Trainer ein viel größeres
Problem. Das heißt, du hast nicht so eine schöne Wand irgendwie im Büro, wo du dann so Postkarten bekommst, lieber Daniel, danke, diesen 1,5 Millionen Deal, den habe ich deinem Training zuzuschreiben, sowas gibt's nicht.
Doch. Ich lese dir vor. Lieber Daniel, vielen Dank für das Coaching. Du hast mir neue Gedankenanstöße und tolle Tipps für den Arbeitsalltag vermittelt. Die Gespräche mit X und mit Y verliefen beide positiv. Naja, hier geht's jetzt weiter in interne Themen. Ich werde weiterhin an mir arbeiten. Ich werde mich weiterhin reflektieren und lernen, auf meine Gedanken zu achten. Und so weiter. Ist ein Brief, den ich erst vor kurzem bekommen habe, über den ich mich sehr gefreut habe. Übrigens mit einem Sixpack bayerischen Bier, weil der Coaching-Teilnehmer weiß, dass ich gerne bayerisches Bier trinke und hat mir das als kleines Dankeschön geschickt. Bekomme ich sehr häufig sowas, also nicht das Bier, sondern solche Briefe, solche Nachrichten über LinkedIn, über Insta oder wie in diesem Fall. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Der lag jetzt echt zufällig hier. Das glaubt mir wieder keiner meiner Hörerinnen und Hörer. Der lag zufällig jetzt auf dem Tisch, ganz selten als Brief. Und deswegen habe ich ihn aufbewahrt und möchte ihn aufbewahren.
Das habe ich, habe genau den Satz, den du gerade gesagt hast, habe ich auch gedacht. Ne? Wir leben in so einer digitalen Fake-Gesellschaft, in der man sich alles, was man sich anschaut, erstmal überlegen muss, ist das echt, ist das überhaupt so? Man sieht nur so gestellte Scheißvideos die ganze Zeit, dass ich gedacht habe, jeder denkt doch jetzt, dass das ein Plan war. Es war doch ein Plan, dass der Nils ausgerechnet danach fragt, oh, zufälligerweise kann ich jetzt hier diesen Brief vorlesen, der zufälligerweise genau gerade vor mir liegt. Ne? Das wird uns, auch wenn wir das jetzt hier gerade sagen, wird trotzdem keiner glauben, dass das jetzt wirklich Zufall war. Es war aber Zufall.
Dann ist es so.
Lieber Daniel, lass uns hier einen Vlog reinhauen. Haben wir was Wichtiges vergessen? Dann
ganz viel.
Ja, dann
ganz
los. Viel. Sag alles.
Also ich dachte, das war eine rhetorische Frage. Das sollte der Cliffhanger sein fürs nächste
nicht.
Training.
Alles raus jetzt.
Ja? Ja, also vielleicht noch eine Sache, wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, ein Arbeitnehmer bist. Ich glaube, eine Frage ist noch wichtig. Warum ist Verhandlung so wichtig? Ich glaube, dass viele glauben, dass Verhandeln deswegen wichtig ist, damit ich für mich verhandeln kann bei meinem Chef, bei meinem Vorgesetzten, damit ich gute Deals für mich einheimse, bei meinem Vorgesetzten. Und ich möchte noch einen Gedanken mitgeben, und das ist mein Schlusswort. Bedenkt eins, wenn ihr Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin seid, Vorteile kriegt ihr ja nicht primär dadurch, dass ihr mit eurem Chef gut verhandelt, mit eurer Chefin. Vorteile kriegt ihr dadurch, indem ihr mit euren Kunden, mit euren Stakeholdern gut verhandelt, indem ihr gute Deals holt, indem ihr gute Aufträge an Land zieht. Da entscheidet sich eure nächste Gehaltserhöhung. Wenn ihr einen Mehrwert für euer Unternehmen stiftet, wenn ihr besser werdet mit euren Kundinnen und Kunden, da könnt ihr einen Flock reinrammen. Da könnt ihr eine Duftmarke setzen, besser werden und da könnt ihr den Grundstein legen für eure nächste Gehaltsverhandlung. Also da braucht ihr die Verhandlungsskills und gar nicht so sehr in der Gehaltsverhandlung.
Wunderschöner Schlusssatz, Daniel. Ich bedanke mich recht herzlich, freue mich aufs nächste Thema und sag bis dahin auf Wiedersehen. Ciao.
Bis dann. Tschüss. Ciao.